Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast zur Sendung Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Erfurt. Erfurt ist super.
Erfurt. Gute Stadt. Persönlichkeiten.
Einrichtungen.
Aktionen.
Vorgestellt im Erfurter Stadtgespräch mit Richard Schäfer. Zu dieser Sendung begrüße ich auch wieder die Hörerinnen und Hörer von Radio NO in Nordhausen und von Radio SRB in Saalfeld, Ruderstadt und Bad Blankenburg. Herzlich willkommen zum Stadtgespräch hier im Bürgerradio Erfurt. Mein Name ist Richard Schäfer und ich trage die Verantwortung für diese Sendung. Und ich wünsche an allen Hörerinnen und Hörern ein gesundes und erfolgreiches neues Jahr und ich hoffe, dass dieses Jahr etwas friedlicher wird, als das Jahr 2023 gewesen ist. Das Erfurter Stadtgespräch mit einer neuen Sendezeit, mittwochs ab 15 Uhr. Offen für die Stadt, offen für die Region und heute offen für den Heißlemmer e.V. hier aus Erfurt. Und da freue ich mich, dass ich Andreas Butzier begrüßen kann. Hallo Andreas.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Danke für die Einladung und natürlich auch frohes neues Jahr.
Schön, dass du da bist und beim Heißlemmer e.V. müssen wir natürlich noch ein bisschen weiter hinten anfangen, denn viele werden vielleicht einige unserer Sendungen schon gehört haben, einige vielleicht auch nicht. Und Andreas, vielleicht erklärst du kurz, was der Heißlemmer e.V. ist, was er macht und wie man vielleicht dazustoßen kann.
Ja, sehr gerne. Also was ist der Heißlemmer? Wir haben uns 2012 gegründet, weil es irgendwie in Erfurt, auch in Thüringen, noch sehr viel Freiraum gab, tatsächlich kreativen Freiraum auch für Veranstaltungen und vor allem eben für Poetry Slams, die wir vorher schon gemacht hatten, so ein paar zumindest. Auch ich hatte schon Lesebühne gemacht oder ein paar Auftritte gemacht, aber es fehlte irgendwie dafür noch so ein Verein sozusagen. Und dann kam Andreas Indeau auf mich zu bei einer Veranstaltung, hat gesagt, du, ich habe eine Idee, wollen wir nicht einen Verein gründen für genau sowas? Und ja, und das haben wir dann gemacht und dann kam der Heißlemmer e.V. bei raus und wir machen eben hier in Erfurt, aber auch in ganz Thüringen Poetry Slams veranstalten wir, also in mehreren Städten, nicht in allen, es gibt auch noch ein paar andere Menschen, die das machen, aber doch in den meisten machen wir das und wir machen noch Lesungen und zum Beispiel auch noch Workshops so für kreatives Schreiben, das machen wir.
Jetzt gehen wir nochmal zurück auf den Urschleim Poetry Slam, was verbirgt sich eigentlich dahinter?
Ja. Achso, ich hatte ja noch, wie man zu uns stoßen kann, aber das können wir nachher noch sagen. Ja, ja. Genau, was ist Poetry Slam überhaupt? Poetry Slam ist, ja, man tritt halt mit eigenen Texten auf. Man hat meistens so ein Zeitfenster von 5 bis 6 Minuten für den Text, manchmal auch ein bisschen länger. Man darf keine Requisiten benutzen, keine Kostüme benutzen, das ist alles verboten. Man muss schon mit seinem eigenen Text da auftreten. Und das Besondere daran ist eben, dass es so was Interaktives ist, denn das Publikum entscheidet dann eben im Wettkampf, wer den besten Text hat. Und das ist eben was anderes als nur dieses passive Zuhören bei anderen Lesungen.
Wird da ein Thema vorgegeben oder ist für jeden Slammer das Thema frei wählbar?
Naja, es kommt drauf an. Also es gibt Veranstaltungen, die sind thematisch. Da wird man meistens aber auch eingeladen für. Also zum Beispiel, wir hatten mal mit einem MDR zusammen, das war zu einer Landtagswahl und da hat uns der MDR gefragt, ob wir da nicht einen Poetry Slam zu machen wollen. Das muss dann aber eben auch politische Texte sein. Man kann sich natürlich drüber lustig machen, habe ich dann auch gemacht. Aber eben, da waren dann schon Themen vorgegeben, aber meistens ist das auch einfach frei und man kann vortragen, was man will. Solange natürlich die Polizei nicht vorbeikommen muss, aber ansonsten ist das alles.
Ich kann mich erinnern, es gab mal einen Poetry Slam zu Meister Eckhart. Das sind also so ein paar Thesen von Meister Eckhart vorgegeben gewesen, mit denen man sich auseinandersetzen sollte, konnte oder mochte. Und das ist eigentlich auch ganz gut gewesen, weil das ja auch ein anderer Anspruch ist. Aber das heißt ja schon, wenn jeder nur eine bestimmte Zeiteinheit zu bewältigen hat, in die er seine Worte oder seine Ideen hineinpressen muss, das ist ja schon auch ein gewisser Druck, der auf die Leute da auswirkt. Und wie kann man dem gewachsen sein? Kann man das üben?
Naja, Druck. Also das ist jetzt auch nicht so, dass es jetzt so ein Druck ist, man muss jetzt gewinnen oder man muss das jetzt machen. Es geht um die Show, es geht einfach um die Unterhaltung. Es geht auch nicht darum, dass man jetzt unbedingt der Gewinner ist, darum geht es gar nicht, sondern einfach, ja, dass man eine schöne Zeit hat und Texte vorträgt. Aber natürlich, man muss schon vorher planen oder man muss dann auch mal zu Hause den Text durchlesen, dass man da nicht irgendwie auf 20 Minuten kommt und das den Rahmen sprengt. Aber also zum Beispiel jetzt vor kurzem gab es einen Slam, das war Spill the Beans auch, mit Friedrich Herrmann als Moderator. Und da hatten wir ein Städtebattle gemacht zwischen Erfurt und Berlin. Und da haben wir, da war ich dabei, habe ich ein paar aufgetreten, und da haben wir als Erfurter tatsächlich gegen Berlin gewonnen. Und ich habe einen Plüsch-Pitti-Platsch gewonnen. Also ja, das sind so die
Highlights.
Relationen, genau.
Also keine großen Honorare sind da zu erwarten oder Prämien. Das ist also Spaß an der Freude im Prinzip. Ja.
Genau.
Aber trotzdem, Andreas, muss man sagen, dass die Poetry Slam Bühne ja für viele auch ein Sprungbrett geworden ist in die Karriere, in die literarische oder künstlerische Karriere.
Ne? Ja.
Also ich denke, Marc-Uwe Kling zum Beispiel.
Thorsten Sträter
haben da alle damit angefangen und sind dabei geblieben. Und ich hatte es vorhin schon gesagt, was mich immer beeindruckt, das Spiel mit den Worten, ja, das Spiel mit Gedanken, das Spiel mit Ideen und Visionen und die sprachlich so umzusetzen, dass die Leute, die im Saal sitzen, die davon noch nie was gehört haben, trotzdem begeistert sind. Ja,
ja.
Und am Ende vor der Qual der Wahl stehen, ja, wer war denn nur der Beste? Ja.
Genau, und das ist ja auch thematisch eben frei. Also es können lustige Texte sein, das können aber auch anspruchsvolle Texte sein, das können auch nachdenkliche Texte sein. Das ist auch völlig egal. Auch es muss nicht lustig sein, damit man jetzt gewinnt. Es gibt dann auch sehr nachdenkliche Texte, die auch gewinnen. Also da ist man völlig frei tatsächlich.
Andreas, lass uns mal auf die Teilnehmer oder die Slammer selbst kommen. Ist das jetzt auf eine Altersgruppe beschränkt? Eigentlich nicht, aber wenn man so die Slammer anschaut, dann bewegen die sich doch in der Altersspanne von 14, sagen wir mal, bis 35. Ist das richtig?
Naja, also es gibt auch, also solange man juristisch auf der Bühne stehen darf, das ist immer so eine Sache mit dem Alter, wie lange darf man denn, wenn man so und so alt ist, auf der Bühne stehen, aber das ist völlig frei, also das ist völlig egal, wie gesagt, ja, 14 gab es auch schon, 14, 15-Jährige, es gibt ja zum Glück seit 1, 2, 3 Jahren auch eine sehr gute U20-Szene, also die machen wir extra, da gibt es dann jemanden, der dafür extra zuständig ist und dass man sich da austauscht, dass man eben U20-Leute hat. Da haben wir lange für gearbeitet, dass es das gibt tatsächlich. So viele U20 gibt es nicht normalerweise. Und ansonsten gibt auch Leute, die sind 60, 70 und stehen auf der Bühne.
Da wollte ich gerade anknüpfen. Gibt es denn auch eine Ü60 oder so?
Ja, gibt es.
Gibt es
auf jeden Fall.
Ja,
es gibt auch
Ü60. Das ist natürlich dann eine andere Gedankenwelt, anderer Umgang auch mit der Sprache vermutlich, als das die Jüngeren machen. Und das im Vergleich zu sehen, ist natürlich auch eine spannende Geschichte. Ne?
Ja, und es sind auch ganz andere Themen. Ne? Also ob man jetzt in die Schule geht, ob man noch Student ist, ob man dann arbeitet oder dann schon in Rente ist, sind natürlich auch ganz andere Welten. Ganz andere auch Gedanken, die einen so umtreiben. Und das bereichert ja auch den Poetry Slam thematisch. Also da kann einen wirklich alles erwarten.
Ja. Nun muss ich noch den Blick nochmal auf die Teilnehmer werfen. Jungs gelten ja in der Regel als lesefaul, ja. Und zumindest wenn man das den Statistiken glauben darf. Aber bei den Poetry Slammern sind die trotzdem ganz gut vertreten. Das ist ja nun nicht eine Domäne, wo die Mädchen dominieren oder wo ein Geschlecht dominiert, ne?
Ja, also natürlich ist immer so die Sache, wie viele Männer, wie viele Frauen sind dabei, Jungs oder Mädchen. Es gibt natürlich auch Frauen im Poetry Slam, so ist nicht. Also da wollen wir jetzt nicht das sagen, dass es jetzt nur Männer sind, aber doch prozentual treten doch relativ viele Männer auf, tatsächlich interessanterweise. Das sehe ich ja auch zum Beispiel, es gibt ja auch so Gruppen für kreatives Schreiben, wo ich bin, und da sind doch auch mehr Frauen, so erfahrungsgemäß, aber wenn es eben darum geht, dann auch professioneller oder dann auch wirklich öfter auf die Bühne zu gehen, vielleicht auch noch Geld damit verdienen zu wollen, denn gibt ja doch noch Honorar oder Fahrtkosten, da geht der Anteil der Frauen doch wieder zurück. Warum auch immer.
Wahrscheinlich sind die Frauen dann zurückhaltender oder vielleicht auch schon mit der Familie mehr beschäftigt, dass da die Männer andere Freiräume haben. Andreas, vielen Dank erstmal für die Informationen. Wir haben dann noch nach der ersten Musik einen großen Blick, ein großes Ereignis, das die Schatten vorauswirft, und da wollen wir natürlich drauf eingehen. Und ich habe jetzt erstmal so einen Neujahrsklassiker aufgelegt von ABBA, Happy New Year.
Podcast zur Sendung können Sie unter dem Stichwort Erfurter Stadtgespräch auf den gängigen Plattformen nachhören. Auf Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Breaker und anderen. Informationen zur Sendung finden Sie auf meinen Facebook-Seiten und auf Twitter.
Bewahren wir uns die Vision von einer Welt, in der Nachbarn auch Freunde sind, sang Agnetha Felsrück eben von den Abbas, und wir sind hier im Stadtgespräch, im Erfurter Stadtgespräch beschäftigt mit Poetry Slam. Andreas Buzier ist hier und Andreas hat jetzt schon viel gesagt zu der ganzen Aktion Poetry Slam im Allgemeinen, und jetzt kommen wir zum Poetry Slam im Besonderen, denn im Januar, gleich in der nächsten Woche, startet hier im Kaisersaal ein großer Event. Andreas, was kannst du dazu sagen?
Ja, Spill the Beans wird 50. Spill the Beans, das ist einer dieser wenigen tatsächlich regelmäßigen Poetry Slams, die sonst immer in der Franz-Mehlhose stattfinden. Fast jeden Monat mit ein bisschen Sommerpause. Und ja, und nun ist das 50. Mal Jubiläum im Kaisersaal. Da haben wir uns gedacht, da wird's groß. Also besser gesagt, Friedrich Herrmann hat sich das gedacht, denn der ist ja Organisator und auch Moderator. Und ja, und dann haben wir das möglich gemacht und nun am 9. Januar ist Spill the Beans im Kaisersaal.
Mhm. Und da, ich habe nur die Ankündigung gesehen und war schon erstaunt, dass der Kaisersaal diese Veranstaltung macht. Wie viele Gäste werden denn erwartet, die sich dort im Sprachwettbewerb quasi den Gästen stellen oder den Zuschauern stellen?
Ja, nochmal kurz zum Kaisersaal. Das stimmt, da waren wir auch baff. Das war vor ein oder zwei Jahren, da kam der Kaisersaal auch mal mit der Idee auf uns zu, dass wir das, oder haben mit dem geredet, dass wir das machen wollen. Die waren auch noch skeptisch. Und dann haben wir den ersten Poetry Slam da gemacht und der lief sehr gut. Und seitdem läuft das eigentlich auch mit dem Kaisersaal sehr gut. Und eben jetzt eben auch am 9. Januar. Da werden da sein, muss ich auf die Liste gucken, insgesamt 5 Poeten und noch ein Comedian. Also erstmal als Comedian ist Jonas Greiner da. Jonas Greiner, der war auch schon bei Nightwash und hier bei Olafs Comedy-Stunde und sowas. Also der war, wenn man den mal sucht, den findet man auch. Das ist ein Name. Und dann sind Poetry Slammer aus ganz Deutschland da, die eben alle schon mal auch beim Spill the Beans waren und die Besten im Grunde jetzt zusammengestellt. Also zum Beispiel Paulina Behrendt ist da, Shafia Kavaya, Lou, komm mal klar. Der amtierende Thüringer Poetry Slam-Meister Julius Keinert ist auch da. Und noch Fleming Witt, der ist ein Ex-Meister aus Thüringen gewesen. Der wohnt jetzt, oh Gott, wo wohnt er denn? Weiß ich gar nicht. Doch nicht mehr in Thüringen, aber der kommt jetzt auch mal wieder zu uns und ja, und bereichert den Abend.
Wie läuft der Abend ab? Das ist am 9. Januar im Kaisersaal. Wann geht's los?
Oh, wann geht's eigentlich los? 19 Uhr, glaube ich. Ich hab's gar nicht. Muss ich gucken. Ich glaube, 19 Uhr ging's los. Okay. Ich will jetzt aber nichts Falsches sagen. Aber wer Karten hat, weiß es ja, denn ich muss dazu sagen, das Ding ist schon ausverkauft. Aber es wird auch noch mehr Veranstaltungen geben. Mhm. Und sonst einfach auf die Karte gucken, die man hat. Ich glaube, 19 Uhr geht's los. Mhm. Und das ist dann so, wie die meisten Poetry Slams auch. Also erstmal gibt es eben diesen Feature, das ist diesmal eben der Comedian. Der wird erstmal auftreten und dann wird es wohl eine Show diesmal sein. Also diesmal ist es dann als Jubiläum gedacht. Ich weiß gar nicht genau, ob jetzt die Menschen wirklich gegeneinander antreten und ob das ein Wettbewerb wird oder ob das nicht eher bei 5 Menschen wirklich eine Poetry Slam Show wird. Also jeder präsentiert so seine besten Texte.
Und das wird ein abendfüllendes Programm.
Ja, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall, selbst wenn man sagt, naja, 5 Poeten, naja, ne? Aber doch, Poetry Slams gehen meistens schon so 2 Stunden. Mhm. Und das ist noch kurz gefasst. Also es gab mal Zeiten, wir mussten ein bisschen einschränken. Also am Anfang zum Beispiel diese High Slammer, das sind auch diese großen Poetry Slams. Andreas Inderau moderiert das immer und der hat immer so einen Hang zum Labern, muss man mal sagen. Und die ersten High Slammer, die gingen 4-5 Stunden. Und da haben wir gesagt, na gut,
Da war ja immer noch so ein Vorausscheid, ne? Eine Runde und dann kamen die besten fünf in die nächste Runde und dann bis eben der Letzte ermittelt wurde oder der Beste ermittelt wurde. Und das zog sich natürlich eine ganze Weile hin. Natürlich auch anspruchsvoll fürs Publikum und für die Teilnehmer, die ja auch immer mit neuen Texten kommen mussten. Ne?
Also, ja, ja.
Konnte man nicht also den einen Text dreimal aufsagen. Das wird also ein Höhepunkt in diesem Jahr. Ist der dann noch zu toppen?
Ja, das ist gute Frage. Also es geht gleich im Kaiserzeit tatsächlich mit diesem Höhepunkt los, ja, auf jeden Fall. Aber es gibt auch noch mehr, also so ist nicht. Also zum Beispiel nicht jetzt immer gleich Erfurt. Es geht auch gleich wieder mit einem Hörsaal-Slam weiter. In Jena ist das, am 18. Januar. Dann Sommergewinn in Eisenach, da ist wieder Stadtfest, 8. März. Da gibt es auch noch wieder ein Poetry-Slam. Und sonst erstmal jetzt am Anfang des Jahres eher kleinere Sachen noch in Erfurt, also zum Beispiel der Bibliotheks-Slam, den gibt's erst seit kurzem, Mitte letzten Jahres, der geht am 1. Februar wieder los, zum Beispiel auch die Lesebühne, die ich ja auch organisiere, die geht auch wieder los und dann ein großes Highlight ist natürlich wieder die Thüringer Landesmeisterschaften im Poetry Slam, wo die nächsten Meister ermittelt werden, das ist dann 3. bis 5. Mai in Weimar. Zum Beispiel.
Andreas, du hattest vorhin schon mal angesetzt und ich glaube, ich habe dich da unterbrochen. Die Frage ist ja jetzt, wenn jemand zuhört und sagt, das könnte mich interessieren, was muss man denn tun, um da mitmachen zu können? Entweder bei den Slammern oder bei der Lesebühne, welche Voraussetzungen muss man mitbringen, um da auftreten zu können oder auftreten zu dürfen?
Ja, also erstmal eigene Texte schreiben. Das ist schon mal eine sehr gute Idee. Also nicht, wir sind halt nicht so die Menschen, die jetzt sagen, ja juhu, jetzt treten wir mit fremden Texten auf oder sowas. Natürlich kann man auch zusammen mal einen Text schreiben und vortragen oder so, aber es sollte also eigene Texte sein. Ja, und Spaß am Vortragen haben, das viel mehr muss man nicht. Altersmäßig, wie gesagt, ist das völlig egal, wie alt man ist, da kann jeder mitmachen. Und es muss ja auch nicht immer, es gibt auch Menschen, das kenne ich auch von Kontakten her, also von Erfahrung, die dann sagen, oh, Wettbewerb ist nicht für jeden was. Dann kann man gerne bei der Lesebühne auftreten, die ich ja auch mache. Und die ist halt völlig ohne Wettbewerb. Also da kann man wirklich einfach sich ausprobieren. Man kann auch als Anfänger anfangen, zum Beispiel am Predigerkeller. Aber jetzt auch der BIP-Slam, da gibt es natürlich offene Listen. Das heißt, wenn ich einen Text habe und einfach sage, okay, ich trete auf, dann gehe ich da hin. Ich kann auch spontan da einfach hingehen und sagen an dem Abend, ach ja, heute trete ich auf. Ansonsten, ganz kurz, ansonsten, wenn man Kontakt jetzt zu uns haben möchte, so direkt und jetzt sagt, oh nee, zur Veranstaltung will ich nicht, sondern direkt dann einfach E-Mail schreiben, vorstand@highslammer.de und dann kriegen wir das und dann gucken wir mal, wer zuständig ist für Poetry Slam oder Lesebühne oder Workshop oder oder.
Andreas, das ist also eine ganze Menge, eine schöne Betätigung, finde ich, für junge Menschen, die sich dort vielleicht mal auf die Bühne, das erste Mal auf die Bühne trauen, vorlesen. Das ist ja nicht so ganz ohne, da muss man also auch sich ein bisschen selbst überwinden, ein bisschen Mumm mitbringen, aber man lernt sehr viel. Ne? Und das Schöne ist ja, bei solchen Sachen, finde ich, anders als im Radio, man hat sofort Kontakt zum Publikum, man merkt sofort die Reaktionen, wenn man sich versprochen hat, verhaspelt hat oder wenn man irgendwelche Hänger hat, das Publikum reagiert und dann muss man wieder reagieren und das ist natürlich eine Symbiose, die dann ganz schön, die man auch als Erfolg erleben kann oder als sehr schönes Gefühl erleben kann, wenn man da vom Applaus mitgetragen wird. Und das ist eine Chance, die sollte man sich vielleicht nicht entgehen lassen.
Ja, und gerade diese Interaktion mit dem Publikum, das ist halt auch das Schöne, ne? Also dass man direkt auch Feedback bekommt, dass man auch aufs Publikum eingehen kann, also so dieses Interaktive, was halt so normalen, man nennt das immer Wasserglaslesungen, so ein bisschen fehlt, finde ich, wenn jemand am Tisch sitzt, natürlich auch nichts dagegen, ne? Finde ich auch sehr gut, wenn jemand sein Buch vorliest oder sowas, aber eben sowas Interaktives ist noch was ganz anderes.
Also dann auf Zurufe reagieren oder entsprechend überhaupt erstmal wahrnehmen, dass da Zurufe da sind und damit sich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Das ist also eine riesige Lernphase, die sich hier bietet und die man einfach nutzen sollte. Andreas, vielen Dank, dass du da warst.
Bitteschön.
Ich drücke dir die Daumen für die nächsten Veranstaltungen und wir hören und sehen uns hier wieder. Ich denke, dass du mit den Freunden von der Lesebühne hier in meiner Sendung demnächst wieder mal aufschlagen solltest oder im Herbst, ganz egal. Ihr seid herzlich willkommen immer wieder und ich freue mich, dass das also auch diese Szene in Erfurt so gewachsen ist oder und dass ihr das mittragt. Vielen Dank dafür, alles Gute für dich.
Ja,
und
sehr gerne.
Viel Spaß.
Ja? Dankeschön.
So, wir machen weiter mit Musik.
Stadtgespräch im Bürgerradio Erfurt mit Richard Schäfer.
Erfurt.
Erfurt ist super.
Erfurt, coole Stadt. Persönlichkeiten,
Einrichtungen,
Aktionen.
Erfurt. Vorgestellt im Stadtgespräch mit Richard Schäfer.
Zu dieser Sendung begrüßen wir auch herzlich die Hörerinnen und Hörer des Radios SRB in Saalfeld, Rudolstadt und Bad Blankenburg sowie die Hörerinnen und Hörer von Radio Enno in Nordhausen.
Er will ganz anders sein. Das riecht so ein bisschen nach Vorsätzen für das neue Jahr. Und meine Vorsätze für das neue Jahr sind natürlich die Radiosendungen hier auf der offenen Senderfläche. Ich habe neue Sendezeiten von 15 bis 17 Uhr. Mittwochs sind die dran. Und ich habe also auch die Bücherbar nicht vergessen. Die wird am 3. und 4. Mittwoch hier zu hören sein von 16 bis 17 Uhr. Und auf diese Sendung möchte ich Sie schon ein bisschen hinweisen. Ich habe mich im nächsten Beitrag mit einem Autoren unterhalten, der sich mit dem Schriftsteller Hermann Löns auseinandergesetzt hat. Ein Schriftsteller, der nicht ganz unumstritten ist, vor allem aber in Norddeutschland als Heidedichter berühmt und bekannt ist. Trotzdem gibt es von ihm oder über ihn hier in Thüringen auch einige Spuren und diesen Spuren ist Lutz Kranert nachgegangen und was er dazu herausgefunden hat, das hören wir dann im nächsten Beitrag und ich denke, dass dieser Beitrag auch in der Zeitung zu sehen war. In der Ostthüringer Zeitung gab es da einen großen Beitrag dazu und Lutz Kranert hat sich also intensiv mit diesem Dichter beschäftigt. Wir hören mal rein.
Die Verbindung des umstrittenen Heidedichters Hermann Löns nach Jena und Thüringen legt ein Artikel in der Ostthüringer Zeitung vom 20. Dezember offen. Autor ist der freie Journalist Lutz Kranert, den ich jetzt zum Gespräch begrüße. Hallo Lutz.
Hallo Richard.
Du hast dich mit Hermann Löns beschäftigt und der ist ja aus Walsrode, also 300 Kilometer nördlich von Erfurt. Das ist in Thüringen Endung von dem Heidedichter hier nach Thüringen zustande.
Also Walsrode ist nicht unbedingt seine Heimatstadt, es ist die Hermann-Löns-Stadt. Das ist wahrscheinlich ein Name, der aus Marketinggründen vergeben wurde. Hermann Löns hat im Jahre 1911, nachdem er schon erste Romane und erste Geschichten geschrieben hat, nach einem Verlag gesucht für einen sehr brachialen Roman, bei dem er auch bei sehr vielen Verlegern auf Gegenwehr stieß oder auf Ablehnung stieß. Der Werwolf heißt der Roman. Und er hat letztlich mit dem Diederichs Verlag in Jena Kontakt aufgenommen, Eugen Diederichs. Man muss dazu sagen, dass beide in einer ähnlichen familiären Situation waren. Das heißt, dass auch Eugen Diederichs von seiner Frau verlassen wurde und die Kinder lebten bei ihm. Und Hermann Löns und seine Frau hatten sich auch getrennt. Man muss allerdings dazu sagen, unter anderen Umständen, weil er hatte vorher seine Frau und seinem behinderten Sohn mit einer Waffe bedroht. Und geschundene Seelen in dem Moment haben dann sozusagen dafür gesorgt, dass er dann auch mit dem Verlag in Kontakt trat. Und der Werwolf wurde dann auch in Jena von Eugen Diederichs verlegt. Der Werwolf ist dann auch ein sehr großer Publikumserfolg gewesen. Es ging darin um mehrere Bauern, um Harms Wolf, das war die Hauptfigur, deswegen auch Werwolf, die sich im 30-jährigen Krieg gegen die französischen Besatzer wehrten, aber auf sehr, sehr brutale Art und Weise. Und dieses Buch wurde dann im Diederichs Verlag verlegt in mehreren Auflagen und wurde dann auch im Dritten Reich instrumentalisiert, beziehungsweise auch den Jugendlichen zur Lektüre empfohlen.
Ist es gesichert, dass die Werwolf-Aktionen, die es in der faschistischen Wehrmacht gegeben hat, namentlich auf diesen Roman zurückzuführen sind?
Erwiesen ist es nicht, aber es ist, es gibt eine Verbindung. Es gibt ja auch diese Querstrebe, diese Wolfsangel, mit der Hermann Löns zuweilen seine Unterschrift signiert hat, die dann sich auch in dieser Signatur, dieser Bewegung wiederfindet. Eine eindeutige Verbindung lässt sich aber meines Wissens zumindest historisch nicht ausmachen. Aber es ist natürlich möglich, ja, dass es in Verbindung steht.
Welche Orte sind denn mit dem Aufenthalt Hermann Löns hier in Thüringen dann verbunden? Er hat also in Jena bei Diederichs verlegt, hat also dort auch gelebt, aber er ist nicht allein in Jena geblieben.
Genau, also er war 1911 nachweislich in Jena. Das geht aus den Tagebuchaufzeichnungen von Ruth Diederichs hervor. Ruth Diederichs ist die Tochter von Eugen Diederichs. Die Tagebuchaufzeichnungen von ihr liegen in der TULP Jena, also der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek. Und sie beschreibt auch den mehrwöchigen Aufenthalt von Löns in Jena. Was dort genau gemacht wurde, abgesehen von Spaziergängen, die leider auch nicht näher ausgeführt sind, wohin die geführt haben, ist nicht überliefert. Und eigentlich ist das die Verbindung, also eine weiterführende Verbindung zwischen Thüringen und Hermann Löns zu Lebzeiten von Löns gibt es darüber hinaus nicht. Erst als Löns an der Front des Ersten Weltkriegs gefallen ist, man muss dazu sagen, er hat sich freiwillig einsetzen lassen mit über 45 Jahren und auch auf Abraten von allen möglichen Leuten und ist dann relativ früh gestorben oder früh gefallen im Ersten Weltkrieg. Also eine sehr, sehr dumme Geschichte eigentlich. Erst danach ist seine Witwe, also Lisa Hausmann Löns, nach Jena gezogen. Und sie kandidierte sogar in Thüringen für den Thüringer Landtag, für die Deutsche Demokratische Partei, wenn ich mich nicht irre. Und erst dadurch entstand sozusagen die Verbindung zum Namen Löns, könnte man sagen, weniger zu Hermann Löns als zum Namen Löns, wobei Löns damals ein sehr populärer Heimatschriftsteller war. Aber mit Thüringen selber, also Heimat Thüringen, das stimmt so nicht. Also Löns war ein Heimatschriftsteller, aber die Lüneburger Heide war sozusagen seine Heimat, streng genommen.
Beim Tingeln von Hermann Löns durch deutsche Zeitungsredaktionen ist er aber auch nach Thüringen gekommen und er hat dort für das Parteiorgan der SPD die Tribüne geschrieben in Gera.
Genau, richtig. Also das war noch sehr, sehr viel früher, also 19 Jahre früher, ich glaube 1892 war das. Das war auch ja ein wenig prägender Lebensabschnitt von ihm. Also er ist dann wirklich, wie du gesagt hast, getingelt. Also er war mal hier als Zeitungsredakteur, dort Aushilfe, glaube ich, Redakteursaushilfe eingestellt. Ich glaube, über einen Zeitraum von 3 Monaten ist dann wieder woanders hin. Also er hat er hat in der Zeit 1892 noch keinen prägenden Eindruck auf Thüringen hinterlassen und auch später nicht. Also wirklich, es gibt keine Geschichte oder auch keine größere literarische Veröffentlichung von ihm, die Thüringen in irgendeiner Art und Weise thematisiert. Also er hat natürlich damals für die Volkstribüne in Gera auch lokale Artikel geschrieben, aber auch da wiederum eine breite Rezeption, dass man wirklich sagen könnte, er hat sich in Thüringen um den Ruf eines Heimatschriftstellers sich verdient gemacht und zum Beispiel den Thüringer Wald thematisiert. Also das habe ich nicht rausgefunden, also ist mir auch unbekannt.
Wie kommt es dann trotzdem, dass einige Orte seinen Namen für Straßennamen verwendet haben?
Löns war ja also ein populärer Heimatschriftsteller. Also er hat dieses ganze Volkstümliche, dieses ganze heimatverbundene, heimelige, was Ende der 20er Jahre natürlich auch mit dem Erfolg und mit den ersten Erfolgen der Nationalsozialisten wieder ins Bewusstsein gerückt ist, wobei die meisten von den Löns-Straßen wurden Ende der 20er Jahre, also als die Nationalsozialisten noch nicht an der Macht waren, nach ihm benannt, ist dann wieder eher ins Gedächtnis gerückt. In Weimar gibt es dann tatsächlich auch, also alles, was in den 30er Jahren passiert ist, in Weimar, die Löns-Straße wurde erst in den 30er Jahren nach ihm benannt, gibt es dann natürlich auch einen Stadtratsbeschluss, der wirklich eindeutig nahelegt, dass es um Ideologie geht, also dass er als Heimatverbundener und Poet und wunderschöne Sprache und generell, also dass es wirklich eine sehr, sehr ideologische Auslegung ist, warum die Lönsstraße nach ihm benannt wurde. Wenn man sich mit Literaturwissenschaftlern oder mit Leuten, die sich auch zu dem Thema befasst haben, namentlich zum Beispiel Katrin Lemke, mit der ich auch zu meinem Artikel Kontakt hatte und mit ihr zusammen auch mit ihr über ihre Recherchen gesprochen habe, ist es tatsächlich so, dass es aber jetzt nicht irgendwie Werke sind, die
literarisch besonders bedeutsam sind oder die literarisch besonders gelungen sind. Sie waren halt damals sehr bekannt, sie wurden oftmals gelesen, aber es ist nicht so, dass Döns ein Ausnahmeschriftsteller war in dem, was er geschrieben hat oder wie er geschrieben hat, stilistisch gesehen.
Also da gab es viele andere, aber er hat natürlich einige bekannte Sachen geschrieben, die also auch heute in der Kultur noch vorhanden sind. Auf der Lüneburger Heide, dieses Lied ist ja von ihm und das wird heute überall noch gespielt und gesungen. Das erklärt wahrscheinlich auch seine Popularität.
Genau, also es wurden sehr viele Sachen vertont. Die Kinderbuch- oder Kindergeschichten, die Mümmelmann-Geschichten wurden auch jahrelang darüber hinaus verlegt, auch in der DDR. Und Löns wurde eigentlich bis heute in der Rezeptionsgeschichte oder inhaltlich nicht wirklich aufgearbeitet. Also es gibt über Thüringen hinaus in sehr vielen deutschen Städten Löns-Straßen, Löns-Wege. In der Lüneburger Heide erklärt sich das so ein bisschen durch die räumliche Nähe. Dort gibt es ja auch die Freudenthalwege, Freudenthalstraßen. Das ist ja auch ein Thema, mit dem ich mich mal befasst habe. Aber warum er jetzt so eine breite Verbreitung hatte, ist eigentlich nur darüber hinaus zu erklären, dass er halt als Heimatschriftsteller tatsächlich sehr oft gelesen wurde. Aber es gibt keine Thüringer Verortung von ihm.
Ich habe beim Norddeutschen Rundfunk einen Beitrag gefunden. Da geht es, sind die Zwischenüberschriften folgendermaßen zu lesen. Hermann Löns, ein Vordenker der Umweltbewegung. Hermann Löns von den Nationalen Sozialisten verehrt, der Werwolf, Werke voll Blut- und Bodenromantik oder romantischer Heidedichter, überzeugter Nationalist. Was ist denn davon zu halten? Ein Vordenker der Umweltbewegung, ist das zu hoch gegriffen?
Er war Jäger und er war auch in der Natur unterwegs. Ich würde jetzt nicht so weit gehen, ihn als Vordenker der Umweltbewegung zu sehen. Ich würde ihn tatsächlich eher kritischer sehen. Also er hat als Jäger natürlich in irgendeiner Art und Weise, man könnte sagen, also die grundlegende Frage ist ja zum Beispiel, sieht man Jäger als Umweltschützer? Ja, wenn das zutreffen würde, würde man sagen, jeder Jäger ist gleichzeitig ein Umweltschützer. Soweit würde ich nicht gehen. Man könnte Löns sogar darüber hinaus. Es gibt eine Löns-Gesellschaft, die sich natürlich auch um das Erbe von Hermann Löns, das literarische Erbe und auch die Rezeption von Hermann Löns kümmert, ne? Und die natürlich ihn auch versucht, ins rechte Licht zu rücken. Rechtes Licht ist hier doppeldeutig zu verstehen. Also rechtes Licht, man könnte auch sagen, Hermann Löns war ein Vordenker des Faschismus. Weil es war natürlich auch, man muss auch dazu sagen, in den 1910er Jahren, der Imperialismus wurde immer noch groß geschrieben und er ist ja auch mehr oder weniger sehr, sehr freudestrahlend und juchhe in den Ersten Weltkrieg gezogen. Also in Deutschland irgendwie was erobern. Und es war so ein Patriotismus, der auch zeitbedingt war, den man, wie gesagt, auch als Vordenker des Faschismus irgendwie auslegen könnte bei Löns. Also das würde ich gerne noch hinzufügen. Aber ich würde nicht so weit gehen, um Löns als Umweltschützer zu bezeichnen. Er hat die Lüneburger Heide beschrieben, er hat sie bekannt gemacht, er hat sie vielleicht auch ein Stück weit zum touristischen Magneten weiterentwickelt oder auf sie aufmerksam gemacht. Aber ich würde nicht so weit gehen, als Vordenker der Umweltschutzbewegung zu sehen.
Aber müsste man dann nicht auch die in Frage stellen, ist er dann überhaupt auch ein Vordenker für die Nationalsozialisten gewesen? Er ist 1914 gestorben und hatte mit den Faschisten im Prinzip nichts zu tun. Die haben im Prinzip seine Ideologie, gerade so aus dem Werwolf heraus, für sich verwendet.
Genau, also man muss ja unterscheiden. Also Vordenker ist ja was anderes, als dass es wirklich eine Ideologie gäbe, die jemand vertritt oder eine politische Überzeugung, die jemand vertritt. Man könnte aus der Zeit heraus sagen, dass Löns auf jeden Fall ein Patriot war, dass Löns auf jeden Fall so einen gewissen Nationalstolz mitbrachte und dass Löns, ja, wie gesagt, so ein paar, auch in seinen Schriften oder in seinen Briefwechseln, die ich auch gelesen habe und auch in seinem Denken, sehr, sehr patriarchalische Strukturen verteidigt hat, zum Beispiel auch gegenüber seiner Frau und in seiner Persönlichkeit war er auch sehr, sehr, ja, nicht gefestigt. Also er war auch Alkoholiker, er war auch ja häufig in irgendwelchen Saufgelagen unterwegs. Man könnte sagen, Löns war ein Kind seiner Zeit und wenn er jetzt sozusagen, ist natürlich schwierig zu spekulieren, wenn er noch 20 Jahre länger gelebt hätte, ob er jetzt ein Parteibuch gehabt hätte, der NSDAP ist die Frage. Könnte ich natürlich nicht beantworten, kann niemand beantworten. Ideologisch gesehen könnte man sagen, zu dem Zeitpunkt hat er den Imperialismus mitverfolgt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es dann auch so weitergegangen wäre. Aber ihn jetzt sozusagen, das Wort Vordenker ist immer so ein bisschen schwierig. Geistig könnte man sagen, wenn man jetzt weiterdenken würde, dass es dann natürlich in diese Richtung gegangen wäre. Aber es ist jetzt etwas müßig, da Fakten zu schaffen.
Es wäre natürlich genauso auch denkbar, dass er in die andere Richtung gegangen wäre, denn er hat für die Tribüne geschrieben, das Zentralorgan der SPD. Es wäre natürlich auch möglich gewesen, dass er diese Position nach dem Krieg weiter verteidigt.
Das glaube ich nicht. Also der hat ja die Rote Nelke auch, das ist so ein Gedicht von ihm geschrieben während dieser Zeit bei der Tribüne in Gera, aber er hat sich dann doch schon ja relativ, ich würde nicht sagen konservativ, aber relativ, heute würde man sagen konservativ grün. Also grün im Sinne von, dass er gerne in der Natur unterwegs war, aber nicht, dass er Naturschützer war. Aber man könnte sagen, in diese konservative Richtung bewegt, vielleicht auch etwas, ja, also konservativ würde man sagen. Also ich glaube nicht, dass er in diese Richtung gegangen wäre, aber auch das ist reine Spekulation. Also man könnte denken oder man könnte nach Lektüre des Werwolfs sagen, okay, er hat schon gewisse revanchistische Gedanken gehabt, auf jeden Fall, zumindest die er in dem Buch verarbeitet hat. Und dann ist natürlich immer die Frage, ist denn der Autor eines Werkes oder ist das, was ein Autor in einem Werk schreibt, identisch mit seinem eigenen Gedankengut? Na, und das gilt es ja auch zu trennen.
Danke, Lutz, für diese interessanten Ausführungen. Gibt es denn jetzt zum Werk von Hermann Löns noch Forschungen, aktuelle Forschungen?
Die sind mir tatsächlich auch nicht bekannt. Also es gibt möglicherweise Forschungen, aber ich habe mich tatsächlich eher mit dem Bezug von Hermann Löns zu Thüringen beschäftigt. Und auch das, worüber wir gesprochen haben, dass jetzt aktuell große Forschungen zu ihm stattfinden, ist mir schlicht und ergreifend nicht bekannt. Also er wurde nach wie vor meines Wissens weder in der DDR noch danach in irgendwelchen Forschungsschwerpunkten großartig aufgearbeitet. Also es gibt ihn. Viele wissen übrigens auch nicht, wer Hermann Löns ist. Man kennt den Namen, aber man kann mit ihm nichts in Verbindung bringen. Vielleicht noch mit Lüneburger Heide irgendwie assoziieren. Aber sehr viel mehr ist da nicht da. Und ich glaube nach wie vor, dass es ein sehr, sehr gutes Forschungsthema war, weil auch sehr, sehr viele Briefe zum Beispiel von ihm übermittelt wurden, auch mit seinem Verleger Eugen Diederichs zum Beispiel.
Danke für die Ausführung.
Gerne.
Soweit Lutz Granert und wir werden ihn dann nochmal hören, denn er schreibt auch Filmkritiken für die Zeitung Filmstart. Wir machen aber erstmal weiter mit Musik. Und zwar habe ich jetzt aufgelegt Oasis mit Don't Look Back in Anger. Bei wem das Jahr nicht so gut verlaufen ist, der sollte sich diesen Rat von Oasis zu Herzen nehmen und nicht im Zorn zurückblicken. Erfurter Stadtgespräch hier auf der offenen Sendefläche. Offen für die Stadt, offen für die Region und offen für alle Themen, die sich mit Kulturgeschichte und Stadtgeschichte beschäftigen. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt diese Zeit zwischen den Jahren, wie man so schön sagt, nutzen wollen, um ins Kino zu gehen, dann können Ihnen die folgenden beiden Beiträge vielleicht behilflich sein, Filme richtig einzuordnen oder den ein oder anderen kritischen Blick auf den Film zu werfen. Wir beginnen mit dem Film 791 Kilometer, der zurzeit in den Filmen, in den Kinos läuft.
Lutz, 791 Kilometer ist zur